Thailand ist eines der beliebtesten Fernreiseziele, vor allem im Winter. Für Backpacker, Luxus-, Pauschalurlauber, Kulturliebhaber, Strandurlauber, Wanderliebhaber, Abenteurer, Taucher und so weiter. Das Land hat wirklich viel für jeden etwas zu bieten. Wer wissen möchte, welche Inseln in Südthailand noch nicht überlaufen sind und welche Route sich eignet für einen zweiwöchigen, günstigen Strandurlaub, der sollte sich unbedingt diese Podcast-Folge anhören.
Travel Optimizer.
Der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh.
Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspiration für deinen nächsten Urlaub.
Nachreisen erlaubt.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge über Thailand. Dazu habe ich mir zwei echte Südostasien-Experten eingeladen, nämlich die Patti und den Matte vom Reiseblog Einfach losgereist. Schön, dass ihr hier seid, ihr beiden.
Yeah, wir freuen uns.
Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Vielen Dank.
Jetzt habe ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen, wie oft wart ihr eigentlich gleich nochmal in Thailand?
Insgesamt waren wir 5-mal mittlerweile in Thailand und immer recht lang auch teilweise.
Wow. Ich stelle euch mal noch mal kurz näher vor für alle, die euch nicht kennen und auch noch nicht auf Instagram folgen. Ihr seid ja ausgebildete Schauspieler und wart 2012 das erste Mal in Thailand und habt euch dann in Thailand und auch in Südostasien verliebt. Also es war sozusagen Liebe auf den ersten Blick. Genau. Und danach hattet ihr eigentlich nur noch einen großen Traum, nämlich frei sein und auch diesem Schauspieler-Hamsterrad etwas zu entfliehen und eben noch mehr Südostasien-Reisen anzustreben. Und ihr habt dann ja begonnen, euch ein Online-Business aufzubauen, sprich mit YouTube, Social Media, Online-Kongressen und so weiter. Und habt dann 2018 nochmal beschlossen, eine einjährige Weltreise zu machen und auch noch länger mal nach Südostasien zu reisen. Und habt es auch durchgezogen und seitdem seid ihr eigentlich ständig auf Reisen, dann mal wieder in München und arbeitet natürlich auch ganz viel.
Genau, das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst. Vielen, vielen Dank. Ja, also es war tatsächlich so, dass wir 2012 das erste Mal dort waren und ich weiß noch, wie krass das war. Also wir waren wirklich im wahrsten Sinne des Wortes verliebt. Also so, wenn du, glaube ich, Gehirnforschung machen würdest, unser Gehirn hat ständig irgendwelche Glückshormone ausgeschüttet. Also es war ein Zustand von Ekstase. Und den hatten wir schon lange, lange nicht mehr zuvor, weil wir, wie du gesagt hast, gelernte Schauspieler. Wir waren wirklich so tief in diesem Hamsterrad drin, weil wir sehr, sehr viel gearbeitet haben. Am Theater arbeitet man extrem viel, 50, 60 Stunden die Woche. Und dann lernt man noch 10 Stunden die Woche Text. Und dann verdient man noch dazu relativ wenig. Und dann, weißt du, wenn man dann mal das erste Mal wieder so rauskommt und so einen Individualurlaub macht, dann bewegt es was in einem. Dann merkt man wieder, wow, krass, da war ja noch wesentlich mehr als wie diese kleine Kiste, die wir sozusagen nur gesehen haben. Und dann wussten wir, irgendwie muss es in diese Richtung gehen.
Ja, ja. Ja, sehr cool. Und wie gesagt, seitdem ist Thailand ja fast schon eure zweite Heimat und deshalb sprecht ihr auch in dieser Podcast-Folge über dieses Reiseziel und stellt es mal ein bisschen genauer vor. Und deshalb haben wir die Podcast-Folge auch in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil möchten wir euch nochmal ein paar Fakten über Thailand vorstellen, sprich wann ist die beste Reisezeit, wie reist man am besten an, wie teuer ist ein Urlaub in Thailand und auch eine perfekte Route vorstellen für 2 Wochen Südthailand. Das ist so eine ganz gute Standardroute für die Leute, die noch nie in Thailand waren. Und im zweiten Teil stellen uns die Patti und der Matte dann auch nochmal geheimere Ecken vor, ein paar Inseln in Südthailand, von denen man vielleicht noch nicht so gehört hat. Dann gehen die beiden auch nochmal auf die Kultur in Thailand ein und verraten uns ein paar Essensspezialitäten und dann natürlich noch die Optimizer-Tipps. Aber jetzt würde ich sagen, legen wir gleich mal los mit den Fakten zu Thailand. Wo genau liegt denn jetzt Thailand und wie fliegt man dort am besten hin?
Ja, also Thailand ist in Südostasien und ist quasi umgeben auf der einen Seite von der Andamanensee, auf der anderen Seite vom Golf von Thailand, von Myanmar, von Laos, von Kambodscha und Malaysia, genau, ganz unten im Süden und liegt da quasi so eingebettet zwischen den ganzen Ländern und quasi Meeren, ja.
Ja, und man fliegt ungefähr 10 Stunden direkt hin. Oder mit Zwischenlandung, ja, so 12 ungefähr.
Ne? Genau, 12, zweimal so 6 oder 6,5 Stunden. Ist aber durchaus angenehm, weil man sich halt mal die Füße vertreten kann und es ist deutlich günstiger mit Zwischenstopp. Ja.
Okay. Gibt es da bestimmte Airlines oder so, von denen ihr wisst, dass die meistens am günstigsten sind? Oder wo sucht ihr gewöhnlich eure Flüge?
Ja, da hatten wir jetzt erst vor kurzem so einen Struggle. Da war es gar nicht so einfach, was Günstiges zu finden. Also fly.de ist so eine Seite, die super seriös ist und wo man alles sehr übersichtlich sieht. Das empfehle ich sehr, sehr gerne. Und ansonsten, zum Beispiel ab München ist Qatar Airways toll, weil die oft über Maskat fliegen mit kurzen Umsteigezeiten. Aber generell alle arabischen Airlines wie auch Egypt Air, Qatar Airways, Emirates und so weiter, die sind alle top und haben oft sehr, sehr gute Preise nach Thailand.
Okay, super. Das ist ja ein ganz guter Tipp. Und jetzt sind wir auch schon bei den Flügen. Wann ist denn da die beste Reisezeit, um dann nach Thailand zu fliegen? Gibt es da dann auch preisliche Unterschiede?
Ja, definitiv. Also man kann sagen, Thailand kann man das ganze Jahr bereisen. Das ist das Schöne. Aber natürlich gibt es Unterschiede. Also es gibt 3 Hauptjahreszeiten. Das ist zum einen die Regenzeit, dann die heiße Jahreszeit und die trockene, kühle Jahreszeit. Jetzt denkt man so, zur kühlen Jahreszeit will ich nicht, weil kühl habe ich schon hier. Nein, so ist es natürlich nicht, sondern das bedeutet einfach, es hat so zwischen 25 und 30 Grad. Es regnet wenig, also ideal. Und das beginnt so die trockene, kühle Jahreszeit ab Ende November oder Mitte November bis Ende März, kann man sagen. Die heiße Jahreszeit beginnt dann ab März bis oder ab Ende März bis April, Mai. Da ist es wirklich ultra heiß, also 40 Grad und auch schon feuchter, es wird langsam feuchter und dann beginnt die Regenzeit und die zieht sich quasi durch den europäischen Sommer. Ausgenommen Koh Phangan, Koh Tao und Koh Samui, die liegen im Golf von Thailand und die spielen so ein bisschen ihr eigenes Spiel. Und da ist es so, dass im November und Dezember super viele Regenfälle sind, würde ich nicht empfehlen hinzureisen. Aber ab Januar kann man durchaus da wieder hinreisen. Dafür sind diese 3 Inseln ein tolles Reiseziel für August, September, also in den deutschen Sommerferien, wenn überall sonst sehr viel Niederschlag ist in Thailand, dann kann man sehr, sehr gut nach Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao reisen. Also das ist das Einzige, die einzigen 3 Inseln, die so ein bisschen entgegen den anderen sind.
Ja, und okay. Ich will noch ergänzen, und zwar eine tolle Jahreszeit ist natürlich die kühle Jahreszeit. Ne? Das ist für uns Europäer sehr, sehr angenehm und das ist natürlich auch die Hauptsaison. Trotzdem waren wir schon ein paar Mal in der Regenzeit dort und ich will die gar nicht so verteufeln, weil es hat auch Vorteile in der Regenzeit. Ich weiß noch, wir haben so viele günstige, unglaublich luxuriöse Hotels als Angebot bekommen, sehr günstig teilweise. Und hast halt immer auch einen ganzen Pool für dich alleine und so. Und
wie viel regnet es dann tatsächlich?
Eigentlich, also man kann es nicht immer hundertprozentig sagen.
Es ist mal so, mal so. Manchmal regnet es auch nur so 2 Stunden so richtig stark und dann hört es wieder auf und es ist einfach nur bewölkt. Und manchmal nieselt es halt auch durchgehend. Das ist immer so ein bisschen von Jahr zu Jahr anders. Also das kann man ganz, ganz schwer kalkulieren. Trotzdem ist es halt immer gut, natürlich eine coole Unterkunft zu haben, wo man sich auch mal gemütlich machen kann und ein bisschen Wellness machen kann im Pool und sich Massagen gönnen und so weiter. Sowas ist natürlich immer cool dann bei der Regenzeit.
Es ist halt nie kalt, das muss man wissen. Und das Einzige, was ich in der Regenzeit empfehlen würde, vielleicht hier gleich nochmal ein Tipp, nehmt euch eine Unterkunft mit Pool, da das Meer in der Regenzeit natürlich aufgewühlt ist und auch sowas wie Quallen angespült werden. Oder Kugelfische hatten wir auch zum Beispiel und die Stacheln sind nicht ganz ungefährlich davon. Also da würde ich dann zu einer Unterkunft mit Pool tendieren, da ist man dann safe.
Okay, also ich muss ehrlich sagen, ich würde dann trotzdem mit meiner begrenzten Urlaubszeit einfach die Regenzeit meiden. Mir wäre es dann tatsächlich lieber, wenn ich einfach im Winter nach Thailand fliege, also wirklich von November bis April ist ja eigentlich dann so die optimale Reisezeit, weil also ich finde, wenn man nach Thailand fliegt, dann will man ja auch den Strand mitnutzen, das Meer genießen und so weiter.
Absolut, absolut genau, verständlich. Absolut, absolut.
Ja, also, Thailand steht ja auch für die geilen Buchten und die
Traumstrände. Genau.
Ja. Und wie sieht es jetzt mit der Sprache und Währung in Thailand aus?
Das ist der Baht, ganz einfach. Und das ist thailändisch, also ja.
Und oder kommt man mit Englisch ganz gut durch überall?
Ja, mit Englisch kommt man gut durch, ist kein Problem. Und vielleicht, also wir sind bis jetzt immer gut durchgekommen, außer mal vielleicht ganz, ganz ländlich oder so, da hilft man sich halt mit Händen und Füßen, aber auch da, die Leute sind unglaublich hilfsbereit. Und wenn man eine Frage hat, dann versammelt sich immer die ganze Familie, bis das Problem gelöst ist. Also da braucht man so überhaupt gar keine Angst haben mit Verständigung, weil die Thais A, super freundlich sind und B, natürlich auch, die leben vom Tourismus. Das ist natürlich wichtig, dass jeder auch glücklich ist.
Und wie teuer ist jetzt Thailand als Reiseziel, jetzt auch vor allem in der Hauptsaison?
Also Thailand ist immer noch ein sehr, sehr günstiges Reiseland. Wir sagen immer Minimum, egal, auch wenn man super low budget reisen will, 25 Euro pro Person und Tag, Minimum. Wenn man jetzt sagt, hey, ich will mir so ein bisschen was gönnen, ich will Massagen machen, ich will ein Zimmer auf jeden Fall mit Aircondition und warmem Wasser, das ist nicht selbstverständlich in Thailand, also ein Zimmer mit Aircondition und warmem Wasser haben und möchte auch shoppen gehen, dann würde ich sagen, pro Person 50 Euro am Tag, da kommt man wirklich gut weg, außer man möchte natürlich total Luxus. Dann sollte man nochmal aufstocken, was das Hotel anbelangt. Aber ansonsten 50 Euro pro Person und Tag, da hat man schon echt was Gutes in Thailand.
Okay, das ist jetzt echt nicht viel.
Das nee. Ist
immer noch sehr, sehr günstig. Und wie sieht es mit den Transportmitteln in Thailand aus? Also wie kommt man jetzt von A nach B am besten?
Das ist, die Info ist sehr, sehr gut erschlossen. Also, da es ja doch ein relativ touristisches Land ist, es gibt halt die Möglichkeit, mit Bussen durchs Land zu fahren. Das machen wir meistens. Da gibt es dann die ein bisschen teurere, also ja, teurere ist jetzt auch nicht, aber die etwas höhere Preisklasse, die nehmen wir meistens. Da ist so eine Klimaanlage drin, da hat man Beinfreiheit und so. Das empfiehlt sich. Ja, dann kann man mit Zügen fahren und man kann natürlich auch innerhalb des Landes fliegen.
Mit den Bussen klappt es aber eigentlich einwandfrei, oder? Ich habe nämlich, also ich war ja auch schon mal in Thailand und ich weiß auch noch, dass wir da so einen Nachtbus genommen haben und der war wirklich total luxuriös. Also man konnte sich im Prinzip komplett hinlegen
und
ist einfach die Nacht durchgefahren und spart sich so ja auch Zeit.
Ja, und genau, und man spart sich eine Nachtübernachtung sogar.
Ja,
ja, also und bei uns klappt das eigentlich auch immer sehr, sehr gut.
Ja.
Und Thailand ist ja nicht ganz so riesig jetzt und da kommt man. Ja, mit, ich sag mal, 6 bis 8 Stunden kommt man dann zur nächsten Destination und kommt von Bangkok nach unten in den Süden oder so. Also da ist auch...
Je nachdem, aber es ist wirklich einfach zu bereisen und wir machen fast gar keine Inlandflüge in Thailand, weil es so einfach ist mit Bus und Zug.
Und dann auf die Inseln einfach mit der Fähre.
Ja, das sind meistens so Komplettpakete. Also wenn man jetzt in Bangkok ankommt und man weiß, man möchte 2 Tage später weiter, man geht einfach in die nächste Travel Agency, also in irgendein Reisebüro, sage ich jetzt mal, und sagt, hey, ich möchte auf die und die Insel und die verkaufen hier ein Komplettpaket und es funktioniert und es ist günstig und die holen dich am Hotel ab. Also das ist wirklich sehr, sehr einfach.
Okay. Das ist vor allem für die Leute, die vielleicht noch nie in Thailand waren oder in einem südostasiatischen Land, ist es ja gut zu wissen.
Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich, also es beläuft sich also auf höchstens 20 Euro pro Person, höchstens. Mhm. Also so als Orientierung.
Okay. Und also wirklich, man kann sich drauf verlassen, ne? Also wir waren auch immer so ein bisschen skeptisch. So.
Ja, ist mir am Anfang ja immer, ja.
Ja, genau, aber es kann trotzdem mal sein, dass du dann eine Viertelstunde länger wartest auf jemanden, der dich abholt, dann nicht nervös werden, dann wartest halt nochmal 5 Minuten länger oder sowas. Und dann, ich sag mal, wenn nach einer halben Stunde dich keiner abholt, dann kannst du mal anrufen, dann stimmt was nicht. Aber ich sag mal, bis zu einer halben Stunde kann man mal warten, kam schon vor. Also trotzdem funktioniert das eigentlich sonst immer einwandfrei. Ich meine, selbst hier in Deutschland, sag mal, mit der Deutschen Bahn ist es ja auch nicht immer so einfach. Ja, und die hat ja auch oft Verspätung. Also ganz ehrlich, also sogar in Thailand klappt es meistens sogar besser.
Okay. Jetzt kommen wir mal zum spannenden Teil. Welche Route würdet ihr jetzt jemandem empfehlen, der vielleicht das erste Mal nach Thailand reist und vielleicht eher so erstmal die Strände und schöne Inseln erkunden will?
Ja, also es gibt natürlich unzählige Routen in Thailand. Aber ich würde sagen, für jemanden, der das erste Mal nach Thailand kommt und einen schönen Rundumblick bekommen möchte, dann würde ich empfehlen, erstmal in Bangkok natürlich anzukommen, sich Bangkok auch anzuschauen, weil das was ganz Besonderes ist. Und meiner Meinung nach hat man nur so einen Rundumblick von Thailand. Dann würde ich empfehlen...
Ja, auch im Jetlag erstmal auskurieren.
Ja, genau.
Einfach erstmal so ein bisschen das Treiben auf der Khaosan Road genießen und ein bisschen Streetfood dort.
Und so. Ja, und vor allem auch erstmal so den ersten Kulturschock in Bangkok verarbeiten.
Ja. Genau. So ging es uns damals auch. Ich konnte wirklich erstmal nicht reden. Wir sind durch diese Straßen gelaufen, nachdem wir vom Flughafen gekommen sind. Ich habe nur geguckt und konnte nicht reden, weil ich so einen Kulturschock hatte.
Nur so ein leichtes Grinsen hatte sie ständig und ständig so einen glasernen Blick, so... Okay. Sehr lustig mit anzuschauen.
Okay, jetzt erklärt mal kurz eure grobe Route und dann gehen wir nochmal auf die einzelnen Punkte ein. Genau. Ich möchte natürlich auch noch wissen, was ihr in Bangkok alles empfehlen könnt. Aber ihr könnt erstmal eure Route an sich vorstellen.
Ja, also die grobe Route. Bangkok würde ich empfehlen, dann Koh Lanta, eine etwas größere Insel im Süden Thailands. Dann würde ich empfehlen, nach Koh Hai zu reisen, weil es einfach so sehr, sehr günstig ist, es so zu machen. Also Koh Lanta, Koh Hai, dann Koh Mok und dann Koh Kradan und von dort aus wieder zurück, wenn man 2 Wochen Zeit hat.
Mhm. Das sind jetzt tatsächlich alles Inseln, von denen ich noch gar nicht so viel gehört habe. Also ich bin jetzt gespannt, warum ihr diese Route so gewählt habt, aber fangen wir einfach mal an mit Bangkok, wenn man dann dort landet. Was sind denn so die Must-Sees, wenn man das erste Mal in Bangkok ist, was man sich unbedingt anschauen sollte?
Also ich würde sagen, wenn man ankommt und es ist Wochenende, also Freitag, Samstag oder Sonntag, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, auf den Chatuchak Weekend Market zu gehen. Mhm. Auch wenn man nicht der große Shopping-Mensch ist, aber das ist der größte Markt, also was so in südostasiatischen Ländern anbelangt, der größte Markt überhaupt weltweit und es ist unglaublich. Man kann sich dort wirklich verlieren. Ich würde mir einen Plan machen. Es sind unzählige sozusagen Hallen, aber die sind trotzdem offen. Eine ist nur mit Pflanzen, die nächste ist nur mit Möbel, die nächste nur mit Kleidung, die nächste nur mit Gewürzen. Es ist unglaublich, was da los ist. Es ist so günstig. Man kann dort auch essen, man kann sich dort massieren lassen, man kann dort bummeln. Und da kann man wirklich einen ganzen Tag verbringen. Und es ist halt einmalig. Also es ist wirklich was Besonderes.
So ein bisschen wie das Tollwood, wenn das vielleicht jemand kennt. Ja, es ist also ein bisschen so eine Hippie-Veranstaltung, das Tollwood. Und also überall viele Stände oder wie so ein Riesenflohmarkt, der nur ein bisschen besser organisiert
ist. Ja, stimmt. Wie ein Riesenflohmarkt, nur besser organisiert und nicht Secondhand.
Aber man kann dort auf alle Fälle auch handeln.
Auf jeden Fall.
Also handeln, ganz wichtig, muss ich was sagen, Handeln gehört einfach dazu in Thailand. Ja? Und das gehört sozusagen zum guten Ton. Und selbst wenn man nur ein bisschen nochmal den Preis runterdrückt, da freuen sich einfach beide. Das ist das Schöne und das liebe ich auch in Thailand, dass die nicht ängstlich sind mit Geld. Ja, das haben wir Deutschen vielleicht ein bisschen mehr, so dass man so ein bisschen so, oh, meins, meins, meins. Die Thais sind zwar auch so, ja, die kämpfen ums Geld, aber die haben Fun dabei. Ja, das beeindruckt mich so. Die sind spielerisch dabei. Und wenn man dann Argumente hat, warum es jetzt doch ein bisschen günstiger sein soll, dann bringt man lustige Argumente hervor. So, ja, weil der König Geburtstag hat und so. Und dann lachen sie und sagen, ja, okay, stimmt und so. Also das macht unglaublich Spaß zu handeln, sollte jeder versuchen. Und es freuen sich auch hinterher beide, weil jeder denkt, er hat ein gutes Geschäft gemacht. Der eine hat, jeder hat sozusagen alles gegeben und jeder hat gekämpft. Und hinterher sind beide glücklich.
Ja. Ja gut, weil wahrscheinlich, wenn die merken, man ist Tourist, schlagen die sowieso mal das Dreifache drauf. Und wenn man sie dann auf den halben Preis runterhandelt, freuen sie sich trotzdem noch.
Ja, also das ist auf jeden Fall ein Erlebnis für sich. Und ansonsten, wenn man auch ein bisschen Kultur mitnehmen will, dann bietet es sich natürlich an, sich den Königspalast anzuschauen und auch den liegenden Buddha, das liegt nebeneinander. Das kann man sehr gut verbinden. Es ist natürlich ein Klassiker, aber wenn man das erste Mal in Thailand ist, dann rundet es einfach, gerade Bangkok finde ich so ab und auch die Kultur versteht man dann besser. Man kann dort unglaublich toll mit dem Taxiboot hinfahren, also das ist tatsächlich ein Boot und das kommt alle paar Minuten und man kann da mit ein paar Stationen, je nachdem wo das Hotel ist, dorthin fahren, kostet ein paar Cent und es ist allein diese Fahrt schon ein Erlebnis, auch auf dem Fluss, mit der Aussicht, mit den Thais selber auf dem Boot und das ist wirklich ganz besonders und dann eben wie gesagt, den liegenden Buddha und den Königspalast.
Ja, und wenn man in so einem Palast ist, in so einem Tempel ist, dann empfehle ich nicht einfach reinzugehen, Fotos zu machen und sagen, ja, okay, habe ich gesehen, sondern ich empfehle wirklich, das habe ich auch erst ein paar Jahre später so gemacht und gemerkt, dass es viel wertvoller ist, wenn man sich dort hinsetzt und einfach mal nur eine halbe Stunde sitzt, ja, und dann einfach mal guckt, was das mit einem macht, wenn die Mönche um einen herum so einen Mönchsgesang singen, ja, und einfach mal diesen Moment spüren, wenn man im Hier und Jetzt ist und dieses einfach alles mit den Sinnen so aufnehmen. Das ist wirklich was ganz, ganz Schönes und leider die meisten Touristen gehen rein, schießen Fotos und gehen wieder und da fehlt eine gewisse sinnliche Erfahrung manchmal und deswegen empfehle ich es einfach mal ein bisschen dort zu sitzen und zu verweilen. Das ist ganz, ganz schön.
Ja, nochmal ganz kurz eine Frage zu den Fortbewegungsmitteln in Bangkok. Gibt es da öffentliche Verkehrsmittel oder bewegt man sich da eher mit Taxi vorwärts?
Gibt's auch. Es kommt ein bisschen drauf an, wo das Hotel ist. Also es gibt natürlich so
eine Skytrain. Was empfiehlt ihr da? Weil Bangkok ist ja riesig. Man weiß dann teilweise gar nicht, wenn man jetzt nach Hotels guckt, wo man überhaupt suchen soll, was denn so die guten Gegenden sind.
Also ich weiß, ganz viele empfehlen so die Umgebung um die Sukhumvit Road. Wir persönlich sind aber immer Nähe der Khao San Road. Es ist super verschrien bei vielen, oh mein Gott, die schlimme Khao San Road. Wenn man aber nicht direkt in der Khao San Road ist, sondern so ein bisschen nebenan in der Soiramputri, wie sie heißt, dann ist es super süß und es ist eine ganz kleine, ruhige Straße. Man hat trotzdem nur ein paar Meter ins Gewusel quasi und geht halt auch, und das ist das Tolle, nur ein paar Meter zum Bootsanleger, wo dann dieses Taxiboot fährt und einen zu allen kulturellen Highlights bringt. Und das genießen wir eben sehr, weil man dann nicht angewiesen ist auf Taxi oder auf Tuk-Tuk oder sowas. Und das ist super von Vorteil und man hat halt alles vor der Haustür, sei es Massagen, sei es Shoppen auch, wenn man nicht zum Chatuchak-Weekend-Market kann oder so. Es ist alles vor der Haustür. Und wir mögen das Treiben so von diesen Leuten, die ankommen oder die abreisen, von den Touristen tatsächlich dort. Ja, also es ist oft so verrufen, oh, da sind nur Touristen. Ja, aber das macht auch irgendwie den Flair aus. Ja, diese Leute, die alle wirklich so voller Energie ankommen und sich freuen auf etwas oder zurückkommen und voller Energie sind von dem, was sie gesehen haben. Das ist eine ganz besondere Energie.
Ja, und nochmal zur Fortbewegung. Ich wollte noch sagen, dass es super Spaß macht mit dem Tuk-Tuk und ich finde, jeder sollte auch mal mit dem Tuk-Tuk fahren. Fällt mir jetzt gerade ein, dass die immer so, es ist eine Touristenabzocke ganz oft, ne? Man zahlt super wenig und dann bringen sie einen in so eine
Schneiderei.
In so eine Schneiderei. Und dort muss man halt dann sich irgendwie beraten lassen. Du musst natürlich nichts kaufen, aber es nervt halt einfach.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Fahrer nämlich umgehen. Ja, genau. Also ich wollte noch kurz zur Erklärung sagen, die Fahrer bekommen von diesen Schneidereien, wenn sie einen dorthin fahren, Tankgutscheine, damit sie wieder tanken können. Und so funktioniert
das
Ganze.
Und umgehen tut man das, indem man ihnen quasi ein besseres Angebot macht als diese Schneidereien. Und zwar sagt man halt, ja, okay, ich zahle halt einen bestimmten Betrag, ist der okay für dich? Und du bringst mich dann von A nach B oder du bringst, oder wir fahren die und die Route. Ja. Und da muss man halt dann gucken, je nachdem wie weit und wie der Fahrer halt drauf ist. Aber man muss halt irgendwie konkurrieren gegen diese Schneidereien und das muss man halt wissen. Also im Ende ist
so ein ungefähren Richtwert, dass man sagt, okay, Viertelstunde Tuk-Tuk fahren kostet so und so viel.
Boah, ganz schwer zu sagen, weil es immer so ein bisschen auch auf die Tageszeit drauf ankommt und zum Beispiel, ob sie gerade irgendwo stehen und einen zurückfahren können und sonst leer zurückfahren würden, dann ist es natürlich deutlich günstiger als zum Beispiel von der Khao San Road weg oder von der Sukhumvit Road weg, von diesen Hauptstraßen quasi, dann ist es ein bisschen teurer. Generell ist aber Tuk-Tuk sehr, sehr günstig, also ich würde sagen, für eine Viertelstunde eigentlich höchstens 150 Baht, das sind so 4-5 Euro, allerhöchstens.
Okay. Und Bangkok ist wahrscheinlich auch nochmal teurer als dann irgendwelche kleinen Inseln und Örtchen.
Definitiv, ja.
Okay. Und beim Taxi immer darauf achten, dass der Fahrer ein Taxameter angeschlossen hat. Genau, das ist auch noch wichtig.
Genau, ist nicht selbstverständlich.
Ist nicht selbstverständlich und sonst macht er irgendwie einen Betrag hinterher, der nicht ausgemacht.
Super, danke für den Tipp.
Ja, gerne.
Wie lange würdet ihr jetzt für Bangkok einplanen? Wie viele Tage?
Also ich würde sagen, 2 bis 3 Nächte, je nachdem natürlich, wie viel Zeit man hat und wann man ankommt. Davon würde ich so ein bisschen abhängig machen, aber auf jeden Fall 2 Nächte, dass man einen ganzen Tag in Bangkok hat. Tendenziell auch gerne 3 Nächte. Es gibt genug zu entdecken und gerade mit dem Jetlag und so tut es manchmal ganz gut und mit der Hitze und so, wenn man erstmal ankommen kann.
Dann hast du als nächsten Stop, glaube ich, Koh Lanta empfohlen. Wie würde man da jetzt von Bangkok aus hinkommen?
Entweder man kann natürlich einen Inlandsflug nehmen, muss man sich immer überlegen, einmal der Aspekt das Finanzielle und einmal der Aspekt natürlich der Umweltfreundlichkeit, ob man das machen möchte. Man kann nämlich super gut auch mit dem Bus einfach fahren und der bringt einen wirklich quasi direkt nach Koh Lanta, weil Koh Lanta ist zwar wie eine Insel, aber man kann trotzdem mit dem Bus hinfahren über eine Brücke. Also das funktioniert ganz gut und deswegen ist es sehr, sehr einfach, dort mit dem Bus hinzufahren.
Wahrscheinlich gibt es da auch dann Nachtbusse, wo man sich im Prinzip ja dann zeitlich sogar auch noch was spart.
Genau, genau.
Okay, cool. Und was kann man in Koh Lanta dann alles machen?
Koh Lanta ist ziemlich groß und deswegen ist es eine super Insel, also die als erstes zu besuchen, weil das Freiheitsgefühl so aufkommt. Ja, das ist einfach schön, wenn man sich da mal einen Roller dann ausleiht und einfach ein bisschen die weite Fläche genießt. Also wir haben das total genossen, da ins Koh Lanta Old Town zu fahren, das ist nochmal auf der anderen Seite der Insel und da fährt man dann mit dem Roller schon so, so 1,5 Stunden ungefähr hin und einfach die Natur genießen auf dieser Insel. Ich sag mal, die ist jetzt nicht bekannt für die traumhaftesten Strände, aber trotzdem gibt es ziemlich viele Strände dort auch zu sehen. Wir finden es eher so ein bisschen von den Stränden hier her wie, so ein bisschen Italien, also es sind so Nadelbäume, es sind auch nicht so viele Palmen und nicht so viele Buchten, aber es ist trotzdem interessant, das zu sehen und diese Rauheit der Natur und Koh Lanta ist einfach geil, dort einen Roller zu haben und da einfach die Fläche zu genießen.
Okay. Gibt es da noch schöne Strände, die ihr empfehlen könnt oder besondere kleine Dörfchen?
Also Matthias hat es gerade schon angesprochen, Koh Lanta Old Town ist super, super schön. Das ist noch so ein altes Fischerdorf. Das liegt an der Seite der Insel, wo eben keine Strände sind und wo sich weniger Touristen hin verirren natürlich auch. Und das ist sehr, sehr schön. Da allein die Fahrt dorthin, man fährt durch die ganzen Dörfer durch und man sieht wirklich noch, wie die Thais leben und man kann sich da auch ein bisschen Zeit lassen, ab und zu pausieren und so, es ist wirklich traumhaft. Also das auf jeden Fall und generell ist es so, je mehr man in den Süden von Koh Lanta kommt, umso verlassener sind die Strände. Auch muss man dazu sagen, einfach sehr schattenlos. Das muss man einfach wissen. Also gut eincremen. Es ist oft in Thailand so, dass wenig Schatten an den Stränden ist. Aber gerade auf Koh Lanta ist teilweise im Süden kaum Schatten zu finden. Aber sie sind traumhaft und sehr verlassen auch. Und das macht natürlich auch seinen Reiz aus. Und im Norden ist es einfach so, dass es touristischer ist. Und auch das lieben wir, weil dort mehr Angebot natürlich ist an Restaurants, an Massagen und so weiter. Also beides hat seinen Reiz und auf Koh Lanta gilt es einfach wirklich mit dem Roller loszufahren und alles auf sich wirken zu lassen. Das ist generell in Thailand so, auf den Inseln einfach die Strände erkunden, die Seele baumeln lassen und gucken, was passiert und was auf einen zukommt.
Und dann habt ihr ja noch...
Einen ganz kleinen Tipp habe ich noch für Koh Lanta. Es gibt dort eine deutsche Bäckerei. Also wer in Koh Lanta nicht auf sein deutsches Frühstück verzichten möchte, Brezen und Co., der soll in die German Bakery in Koh Lanta gehen und die thailändischen Bedienungen sprechen Deutsch. Das ist ganz verwirrend.
Wie witzig. Okay, das ist definitiv noch ein sehr skurriler Tipp.
Was ich mal gemacht habe.
Wo würdet ihr denn dann als nächstes hinreisen?
Nach Koh Hai?
Nach Koh Hai, genau, ja. Also Koh Hai ist halt was, da gibt es nicht so viel. Koh Hai ist ziemlich klein, aber...
Da muss man aber dann allerdings mit der Fähre hinfahren, oder?
Ja, genau, mit der Fähre. Ist auch super einfach von Koh Lanta.
Ja, genau. Geht relativ schnell. Ich glaube in 1-2 Stunden oder sowas maximal.
Ich glaube sogar nur okay.
Nur eine Stunde sogar. Ja, genau. Also die Insel ist ziemlich klein, man kann nicht viel machen. Es gibt vielleicht nur wenige Hotels, ich weiß nicht, 3-4 Hotels. Dort kommt man einfach an am Strand. Ja, dieser Strand auf Koh Hai ist wirklich ein Schmuckstückchen. Das ist wie man sich Thailand vorstellt. Ja, es ist, die Felsen ragen im Wasser raus, die Bucht umringt von Palmen. Wenn man sich dort einen Kajak ausleiht, das Wasser ist glasklar und man kann unten bis zu 3, 4, 5 Meter auf den Grund schauen und die Seesterne beobachten und so weiter und die Seeigel. Also es ist richtig, richtig krass, was das Strandfeeling angeht. Und da einfach ankommen am Strand, das ist toll.
Das war wirklich das Schönste oder mit das Schönste, was ich an Stränden in Thailand gesehen habe. Da hat es mir wirklich die Sprache verschlagen. Ja.
Okay.
Also,
oh, hört sich so wow. Sind da viele Hotels auch direkt am Strand oder ist es eher noch so eine verschlafene Insel?
Also die Hotels sind alle direkt am Strand, aber es gibt eben nicht viele. Also Matthias hat gesagt 3, 4, ich glaube es sind mittlerweile wirklich 6, 7, aber ist ja auch nicht so viel. Nee. wir waren wirklich im Koh Hai Resort, also das heißt so wie die Insel Koh Hai Resort. Es ist schon in die Jahre gekommen, trotzdem würde ich es immer wieder empfehlen, weil es Zimmer in verschiedener Preiskategorie hat, also sei es jetzt, man ist Backpacker oder man möchte sich mehr gönnen. Und das ist eben das Schöne an diesem Hotel, die haben eine private kleine Bucht und die ist so traumhaft schön und da sind halt nur die Hotelgäste und es ist wirklich so, so toll und man kann sich einen Kajak umsonst mieten und das Restaurant war auch sehr gut, weil dort ist es so, man isst in der Unterkunft, da gibt es keine Restaurants, also es gibt so viele Restaurants, wie es Unterkünfte gibt und das war's und man isst in der Unterkunft in der Regel und das war dort wirklich sehr gut für den Preis und mit einer traumhaften Aussicht, also wow, ich würde immer wieder hinfahren.
Man hat dort quasi nicht so viel Auswahl, was auch mal ganz gut ist, ja. Also so, man muss wirklich dort an Ort und Stelle bleiben und einfach das auf sich wirken lassen. Sich eine Liege holen, lesen, ankommen. Das ist das Tolle dort.
Ja.
Dann habt ihr noch eine weitere Insel empfohlen. Warum sollte man jetzt dann noch nach Koh Muk, wenn es doch auf Koh Nga eh schon so schön ist?
Die Sache ist die, jede Insel in Thailand ist so verschieden. Wir haben wirklich verdammt viele Inseln mittlerweile gesehen in Thailand und keine war wie die andere.
Ja, das ist krass.
Es ist nicht so, dass man sagen kann, kennst du eine, kennst du alle.
Nee.
Nein.
Nee. Also Koh Muk hat nochmal, es ist auch nicht immer so einfach zu beschreiben, weil es immer so diese Erfahrungswerte auch, dieser eigene Charme. Ja, also ich kann es mal so versuchen. Es ist sehr ländlich vom Feeling her. Also es ist so, überhaupt nicht so nach dem Motto, boah, da ist der Tourist und wir müssen Geld von dem holen, sondern es ist wirklich noch so ein bisschen ursprünglicher, ja, die Leute sind...
Man denkt es teilweise gar nicht, wenn man jetzt an Thailand denkt, denkt man eigentlich eher so an, naja, da fährt jeder hin, da ist es sehr touristisch, aber anscheinend verläuft sich's dann doch.
Ja, total.
Es verläuft sich tatsächlich und es gibt zwar sogar noch untouristische Orte als Koh Muk, aber wir fanden einfach trotzdem von der Atmosphäre ist es einfach so, dass es so persönlich ist. Und das ist das, was wir manchmal so ein bisschen schade finden am Tourismus. Also Tourismus hat auch viel positive Seiten, aber eben auch das, dass es so unpersönlich wird und so anonym wird manchmal. Und das war auf Koh Muk überhaupt nicht der Fall. Da fragen einen die Leute nach der Geschichte. Sie sind wirklich interessiert, wo kommt man her, was macht man, was hat man vor, wer ist man? Und man ist so, man begegnet sich fast schon naiv. Und das ist das Schöne, so, hey, lass uns einfach reden und Freunde sein, oder? Wie wäre das?
Ja, es war wirklich toll, das kleine Anekdote. Da gibt es ein ganz tolles Restaurant. Und wir waren am letzten Tag, also als es dann mittags schon weiterging mit dem Boot dort, um uns ein paar Snacks für die Weiterreise zu besorgen. Und die Frau von dem Restaurant, weil wir halt jeden Tag dort essen waren, hat darauf bestanden, uns mega viele Bananen und Obst noch zu schenken für die Reise und wollte auch dafür kein Geld. Und sowas erlebt man tatsächlich noch in Thailand. Und vor allem auf Koh Muk ist es wirklich schön. Ich habe im Vorhinein immer gelesen, Koh Muk ist so viel Müll und es ist nicht so schön. Ja, es stimmt. Es ist, wenn man in das Dorf selber fährt mit dem Roller, es ist dort so viel Müll, weil die Leute einfach noch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil es dort keine Müllabfuhr gibt. Ja, die wissen einfach nicht, was sie damit machen sollen. Und das ist unglaublich, wie viel Müll dort liegt. Und es ist auch traurig. Aber trotzdem gibt es schöne Strände, es gibt herzliche Menschen und diese Insel ist definitiv ein Besuch wert. Also ich hätte es bereut, wenn ich nicht dort gewesen wäre und ich dachte wirklich am Anfang, ich muss da nicht hin.
Und dann als letztes habt ihr für diese 2-wöchige Rundreise nochmal eine Insel empfohlen, nämlich Koh Kradan. Wie kommt man von der einen Insel zur anderen und warum sollte man sich diese Insel auch noch anschauen?
Also ich glaube, Koh Kradan ist so ein bisschen bekannt auch, also ist, glaube ich, eine der bekanntesten Inseln von denen, die wir jetzt so genannt haben und ist bekannt so als Honeymoon-Insel, also wirklich für Leute, die entweder heiraten dort oder gerade frisch vermählt sind. Es hat auch so einen eigenen Charme, ja. Also die Insel hat, also im ersten Moment dachten wir, oh, es ist es nicht so wert, weil es dort, das muss man dazu sagen, deutlich teurer ist als auf den anderen Inseln. Also Koh Kradan und Koh Hai sind so die teureren Inseln, weil die natürlich auch ein bisschen mehr bieten, sage ich jetzt mal, vom Flair oder von dem Strand und von dem Meer und so. Also auf Koh Kradan kann man unglaublich toll schnorcheln. Man kann zu so einem ganz tollen Strand gehen, der nur von Dschungel umringt ist. Ne? Das war der Wahnsinn.
Das war heftig, ja. Da ist eine Bucht, die ist umringt von so einer 8 Meter hohen Dschungelwand und dadurch reflektiert Licht türkisgrün aufs Meer und somit ist das Meer so türkis schimmernd und trotzdem glasklar. Also diese Bucht muss man auf Koh Kradan gesehen haben. Was ich auch finde, ist, Koh Kradan hat so eine Stimmung von Robinson Crusoe, ne? So gestrandet am Ende der Welt. Also es ist wirklich was ganz Besonderes, finde ich. Gerade wenn man den Strand ein bisschen weiter entlang läuft, da hören dann die Resorts und so weiter auf. Und dann kommt eben dieses Feeling, dass die Natur so lebendig, so rau ist. Und da haben wir mussten losschreien, wir mussten lostanzen in dem Moment. Wir haben es nicht gepackt.
Oh, wie schön. Ich habe gerade meine Augen zugemacht und es mir so vorgestellt. Jetzt mache ich es wieder auf und schaue aus dem Fenster und es ist einfach nur grau und nass. Und da will man sofort weg.
Es war wirklich unglaublich schön und es hat auch so einen tollen Urlaubsflair im Sinne von, es ist nicht überlaufen, aber es gibt richtig schöne Restaurants dort, wo die Lampignons abends draußen hängen und man richtig auch als Paar irgendwie so einfach nochmal genießen kann die letzten Tage von seinem Urlaub und nochmal sich so ein schönes Restaurant setzen kann und einfach ja die Seele baumeln lassen kann und das ist wirklich ganz, ganz toll.
Oh, hört sich auch so an. Wie kommt man denn jetzt eigentlich von Koh Lanta nach Koh Ngai und dann weiter nach Koh Muk und nach Koh Kradan? Ich komme ganz durcheinander mit den ganzen Kohs.
Ja, kein Problem.
Die sind alle sehr, sehr nah beieinander und man fährt einfach entweder mit so einem Speedboot, das gibt's, glaube ich.
Es gibt dort nur Speedboote auf der Strecke, ja.
Nee, ich glaube auch Wooden. Also wir sind, glaube ich, mal mit so einem Holzboot. Also ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, aber es kann sein, dass es auch so Holzboote gibt, ja, die einen dahin bringen. Die sind ein bisschen günstiger dann als die Speedboote, ja.
Aber
nach Koh Kradan.
Ja, aber das war es war ein Wooden-Boot. Ja, es war eigentlich im Endeffekt, kann man sich vorstellen, wie ein großes Holzboot, wo 3 Leute drauf passen. So.
Okay.
Also, ja, aber die bringen einen sicher von A nach B, weil die Inseln liegen verdammt nah beieinander. Also 30 Minuten und du bist bei der anderen Insel, deswegen bietet es sich so an, das zu kombinieren.
Ah, okay, super, ja. Ja,
also es ist echt einfach, man geht einfach in die Unterkunft und sagt, hey, ich will in 2 Tagen weiterreisen nach Koh Muk oder so und dann buchen die dir das Boot.
Ja, okay, cool. Ja, das hört sich echt nach einer perfekten Route an. Also ich fasse nochmal zusammen, man startet dann in Bangkok, schaut sich erstmal 2-3 Tage die Stadt an und fährt dann mit dem Bus oder fliegt auch weiter nach Koh Lanta und von dort aus, das ist ja erstmal noch so eine Halbinsel, fährt man dann auf die Insel Koh Ngai, Koh Muk und Koh Kradan.
Genau.
Genau. Und dann fährt man einfach wieder zurück mit dem Bus, nehme ich an, am besten nach Bangkok.
Genau, entweder mit dem Bus oder auch wieder einen Inlandsflug, je nachdem,
was man. Und dann hat man eigentlich eine super schöne 2-wöchige Rundreise gemacht, verschiedene Inseln gesehen, schöne Strände, schöne Orte und auch natürlich Bangkok.
Genau. Mhm. Cool. Ja, da hatten wir echt einen schönen Rundumblick.
Vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps und für den coolen Routenvorschlag. Ich bin schon gespannt auf die 2. Folge. Da verratet ihr nämlich noch ein paar Geheimtipps zu Thailand und auch nochmal so einen kleinen Vorschlag, wie man die Route beispielsweise noch erweitern könnte um eine Woche. Falls ihr euch jetzt nicht alles merken konntet mit den ganzen Kurs, so wie ich, dann könnt ihr auch gerne nochmal alles nachlesen auf der Übersichtsseite. Ich verlinke euch auch nochmal alles. Oder schaut auch gerne mal bei Patti und Mathe auf dem Blog vorbei, einfachlosgereist.de oder bei Instagram oder YouTube. Da haben die beiden auch ganz coole Reisevlogs. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört und bis bald. Tschüss.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.